Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Heute ist der 19. November 2024 und das sind unsere Themen. Infineon geht mit gedämpften Erwartungen ins neue Geschäftsjahr. EU-Kommission kündigt die Auswahl von 27 Chip-Kompetenzzentren in 24 Mitgliedstaaten und Norwegen an. USA blockieren KI-Chips für China. Außerdem sprechen wir über Japans Unterstützungspaket für die heimische Halbleiterindustrie, den Chips Act Südkoreas und die Bemühungen, Vietnams Teil der Halbleiter-Wertschöpfungskette zu werden. Gleich geht's weiter, bleibt dran, es lohnt sich. Hey Frank, heute ist ausnahmsweise mal nicht Freitag, sondern Dienstag, denn du warst die ganze letzte Woche oder zumindest von Dienstag bis Freitag bei der Semicon Europa, der größten Halbleitermesse Europas, diesmal co-located mit der Produktronica. Erzähl doch mal, wie war's? Wie war die Stimmung der Branche?
Also ich war sogar vom Montag an schon dort und
da war aber noch nichts.
Ja, doch. Ich habe mich abends getroffen mit einem Investorentreffen, startup-mäßig. Insgesamt eine, ja, ich sage vorsichtig optimistische Stimmung. Das habe ich heute auf LinkedIn gelesen. Weder war es besonders bedrückend, noch war es besonders euphorisch. Also so ein richtiges geht so.
Optimistisches geht so.
Also tatsächlich, man ist nicht mit überzogenen Erwartungen reingegangen. Die Industrie ist insbesondere in Europa immer noch in einem, naja, in der Abwärtskurve ist vielleicht wirklich zu schlimm gesagt, aber noch nicht wieder im steilen Aufwärtstrend. Auf den wartet man und diese Erwartung des Aufwärtstrends, das hat man auch mitbekommen. Wir sind gerade in dieser Talsohle noch von diesen Zyklen in der Halbleiterindustrie und das hat man dort ein bisschen gemerkt. Ansonsten war es bunt, es war voll und wir haben ja jede Menge Gespräche geführt und auch viel zugehört, was Geopolitik angeht, was neue Initiativen der EU angeht, was die anderen europäischen Länder angeht und natürlich auch, was die einzelnen Firmen angeht.
Ja, dann schauen wir doch mal auf die erste Meldung. Infineon hatte gerade erst den dünnsten Silizium-Wafer der Welt vorgestellt, eine echt tolle Meldung, und dann aber das Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang von 8% abgeschlossen und hat, und das ist jetzt O-Ton der Pressemeldung vom 12. November, gedämpfte Erwartungen in einem schwachen Marktumfeld. Das passt jetzt eigentlich genau in das Bild der Industrie, was du vorhin gezeichnet hast, aber woran liegt es jetzt bei Infineon genau? Hat es nur mit der Automobilindustrie zu tun?
Kann man so sehen, oder würde ich zumindest so sehen, ja, Infineon hat positiv die Erwartungen erfüllt. Die Erwartungen waren vorher schon ein bisschen zurückgeschraubt worden, sind aber im Erwartungshorizont, das ist ja auch wichtig für die Börse. Und ja, insgesamt wartet man eben auf den Aufschwung. Infineon macht viel im Bereich Automotive. Gleichzeitig ist Infineon in vielen Aspekten Weltmarktführer und hat natürlich auch chinesische Kunden. Und dort funktioniert es. Ja? Insofern ist man so hin und her gerissen, aber dieses sogenannte China Exposure ist eine Sache, die wollen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren, ist aber für einige ein Risiko. Insgesamt bleibt zu hoffen für alle, dass es auch der europäischen Automobilindustrie in Kürze wieder besser geht, wäre für alle gut.
Da würde mich jetzt mal interessieren, ob du denkst, dass die fehlenden Impulse der europäischen Autobauer irgendwann mal zu einem Shift bei den europäischen Fabs dann auch führen, also dass die sich weniger stark auf die Automobilbranche konzentrieren werden?
Sehe ich jetzt noch nicht. Es war eher vorher so, weil der Automobilmarkt insgesamt immer noch dynamisch wächst. Also Automobilmarkt insgesamt ist ein Wachstumsmarkt, Elektromobilität großer Treiber. Wie gesagt, die Herausforderung, dass das eher chinesische Kunden sind als europäische, aber Automobil an sich ist auch im Halbleiterbereich noch gut. Daneben gibt es diese Industrial und alles das, wo wir als Europa auch stark sind. Der Aufwärtstrend dort ist nach wie vor da. Wie gesagt, nur die Kundenbasis ist unter Umständen geopolitisch herausfordernd.
Ja, ich habe mir jetzt vor unserem Gespräch gerade nochmal die Folien von der Semi zur Eröffnung der Semicon Europa angeschaut. IoT, GenAI und Quantencomputing sind hier definitiv die großen Treiber, von denen man sich weiteres Wachstum erhofft. Und weltweit hält die Branche ja an der One-Trillion-Dollar-Ära fest, oder?
Ja, diese One-Trillion-Ära, von der die Semi als großer Wand jetzt schon länger erzählt, bleibt bestehen. Der Lev hat auf der Eröffnungsrede, Lev Altimeim, der Chef der Semi Europe, hat auf der Eröffnungsrede der Semicon auch sogar von 1.x geredet, also ein bisschen über dieser Trillion oder Billion bis 2030. Also der mittel- und langfristige Aufwärtstrend ist ungebrochen. Schlägt sich in einzelnen Segmenten ein bisschen unterschiedlich nieder, aber mittelfristig besteht nach wie vor aller Grund zum Optimismus und es geht weiter aufwärts.
Wir gehen aber noch mal kurz nach Europa zurück. Am 28. November gab die Europäische Kommission die Auswahl von 27 Chip-Kompetenzzentren in 24 Mitgliedstaaten sowie Norwegen bekannt. Damit will man das technische Fachwissen und die Kompetenzentwicklung im Halbleitersektor stärken. Wie ordnest du denn diese News ein? Ist das mehr als nur ein gutes Signal? Also ist das auch das richtige Instrument für die Branche?
Ja, also ganz kurz nochmal rausgezoomt, es gibt den EU Chips Act, gesamt standen mal die 43 Milliarden im Raum, der hat drei Säulen, gar nicht in der Tiefe eingehen, Säule 3 ist ganz grob gesagt Regulatorik oder Administration, Säule 2 sind die großen Investmentprojekte in der EU, die großen Fab-Investment und Säule 1 hat ganz grob mit Forschung und Entwicklung zu tun. Und in dieser Säule 1 gibt es aktuell 5 sogenannte Pilotlinien in Europa verteilt, die sich mit verschiedenen Aspekten befassen, die wirklich Forschung und Entwicklung angehen. Eine 2-Nanometer beim IMEC, eine mit FDSOI in Frankreich und in Deutschland steht die für Advanced Heterogeneous Integration. Dann haben wir noch, glaube ich, eine Wide Band Gap, also diese neuen Materialien in Italien und die 5. ist, glaube ich, Photonic. Also es gibt diese Pilotlinien, dort kommen die Top-Forschungsergebnisse raus aus den großen Forschungsinstituten IMEC, LETI, Fraunhofer etc. Und die Chip Competence Center, die Initiative, die dort jetzt verkündet wurde, sogenannten CCCs, soll es eins geben in jedem Mitgliedstaat. Das ist zumindest die, oder war der Wunsch der EU, laufen unter diesem Chips, JU, Chips Joint Undertaking und sollen im Prinzip jeweils die Industrielandschaft, besonders im Hinblick auf KMU, mit diesen Pilotlinien verknüpfen. Die sollen tatsächlich in jedem einzelnen Mitgliedstaat entstehen. Wie dann die Verknüpfung zu den einzelnen Pilotlinien funktioniert, wissen wir noch nicht im Detail. Die Projekte, diese Chip Competence Center sind haben alle ein ähnliches Ziel, Mikroelektroniklandschaft stärken, sind aber individuell unterschiedlich ausgeprägt. Wir wissen aus unserer Arbeit von Silicon Europe, kennen wir ein paar. Beim Deutschen kennen wir es natürlich sehr gut. Das läuft bei der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland, mit der sind wir sehr, sehr eng im Austausch. Wie das bei den anderen aussieht, werden wir jetzt sehen. Wenn es funktioniert, wird es die EU in der Breite stärken. Wenn es nicht funktioniert, wird es Kritik geben, dass es sehr gießkannenmäßig ist. Müssen wir jetzt tatsächlich noch 1, 2, 3, 4 Monate abwarten, bis sie sich präsentieren und bis wir die im Detail besser kennen. Und dann kann man auch konkretere Einschätzungen zu den einzelnen Chip-Kompetenzcenter geben.
Was genau meinst du mit gießkannenmäßig?
Ne, gießkannenmäßig, weil tatsächlich so ein Chip-Kompetenzcenter in jedem EU-Mitgliedstaat möglicherweise nicht unbedingt zielführend ist. Die Frage ist tatsächlich, also als Europa brauchen wir Mikroelektronik, aber brauchen wir das tatsächlich in jedem der EU-Mitgliedstaaten zum gleichen Maße? Ist das überhaupt möglich? Oder ist das zu sehr gießkannenmäßig und zu wenig Fokussierung? Ich ist jetzt natürlich aufgrund unserer Rolle nicht verwunderlich, dass wir eher für Cluster sind, also für eine Anhäufung von Sachen in gewissen Regionen, nicht nur in Sachsen, aber eben nicht zu breit teilen, weil man dann zu sehr verwässert. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen zu zeitig, um sich da ein fundiertes Urteil zu bilden. Können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres mal drüber sprechen.
Ich wollte gerade sagen, geben wir mal ein halbes Jahr und dann werden wir darüber nochmal sprechen und gucken, wie es gelaufen ist. Du hast jetzt vorhin schon mehrfach Geopolitik angesprochen. Am 10.11. gab es eine Meldung, die unter anderem auch im Handelsblatt zu lesen war, dass die USA Taiwan die Lieferung von KI-Chips nach China untersagt. Würdest du sagen, dass das eine weitere Eskalation im Handelskrieg mit China ist?
Ja, es ist dieser sogenannte Chip-War zwischen USA und China, der also schon länger geht. Ob es jetzt wirklich eine weitere Eskalationsstufe ist, Interpretationssache. Ja, auf alle Fälle ist es keine Entspannung. Und der Grund ist letzten Endes auch eine militärische Nutzung von KI, ja, die mit diesem Wunsch der Vormachtstellung von China und dem Versuch der USA, diese zu verteidigen, einhergeht.
Genau, das sogenannte Dual Use.
Ja, Dual Use ist nicht nur in Deutschland schwer, anders ist das Standard. Also KI kann ich natürlich auch militärisch einsetzen. Das ist so eine der Ursachen. Ist im Buch Chip War von Chris Miller gut beschrieben, auch hergeleitet alles.
Was im Übrigen auch dein absolutes Lieblingsbuch ist, deshalb werden wir das auch hier nochmal mit verlinken.
Ist es tatsächlich immer noch, ja.
Ja, und 2 Tage später, am 12.11. hieß es ja dann vom Wirtschaftsminister Taiwans, dass Taiwan seine 2-Nanometer-Chips zukünftig weiter ausschließlich in Taiwan fertigen lassen darf. Also auch das ist ja eine Reaktion, die zeigt, dass man China mit der Unterstützung der taiwanesischen Handelspartner auf Abstand halten will.
Genau, ne? Also sie haben jahrelang dieses sogenannte Silicon Shield gehabt, also alles bei sich auf der Insel. Jetzt bauen sie Werke woanders global und da gibt es natürlich insbesondere in Taiwan selber Kritik daran, dass sie ja eventuell jetzt nicht mehr verteidigungswürdig wären, wenn außerhalb Taiwans produziert wird. Und mit diesem Gesetz ist also klar, das Allermodernste ist immer noch nur in Taiwan, sodass es also für die Weltwirtschaft sehr, sehr, sehr schlecht wäre, wenn Taiwan irgendwie Ziel eines Angriffs werden würde. Ist es aus meiner Sicht auch ohne das Gesetz, weil einfach die Kapazitäten, die dort sind, noch so riesengroß sind, dass das extrem wichtig bleibt für die Weltwirtschaft. Aber ich würde es jetzt mal als Beitrag zur taiwanesischen Innenpolitik sehen.
Und auch im Packaging, glaube ich, sind die doch führend, oder?
Ja, auch das ist das aktuell, das Bottleneck, ja, das Packaging für die KI-Chips.
Für unsere letzten Meldungen bleiben wir in Asien. Japan hat ein Unterstützungspaket für seine Halbleiterindustrie von $65 Milliarden geplant. Das sind Summen, von denen können wir hier nur träumen. Ist das Geld gut angelegt und wer profitiert davon?
Naja, es ist ein großes Paket jetzt und Japan hat am Anfang der Chip-Krise, ne, sagen ja, für uns war es keine Krise, für uns war es ein Chip-Boom, aber dieses Chip-Mangels hat Japan gesagt, okay, wir sind da schlecht aufgestellt und hat schon damals ein großes Programm gelauncht. Schlüsselprojekt ist Rapidus, das ist quasi die japanische Antwort auf die marktbeherrschende Stellung von TSMC. Die wollen mit Rapidus, das ist ein Joint Venture, tatsächlich TSMC angreifen und eigene 2-Nanometer-Chips herstellen. Sind da auch auf einem guten Weg, aber der Einstieg von null in diesen Markt ist natürlich kostenintensiv. Rapidus hat jetzt schon ganz paar Milliarden bekommen und braucht noch mehr. Der CEO von Rapidus hat vor 2 Jahren mal $54 Milliarden geschätzt. Unter Umständen brauchen sie noch mehr an Subventionen, bis sie sozusagen wettbewerbsfähig sind. Und dieses 65-Milliarden-Paket ist ein bisschen breiter, aber ein guter Teil davon geht auch in den weiteren Ausbau von Rapidus, denn die sind bisher auf einem guten Weg, wollen 25 die ersten 2-Nanometer-Chips sozusagen fertig haben und 27 in der Massenproduktion sein. Sind also da viel, viel weiter als Gesamteuropa mit der Ansiedlung von Intel gewesen wäre, wenn Intel noch im Zeitplan wäre. Und es bleibt ultra spannend zu sehen, ob das gelingt und natürlich auch zu welchen Kosten das gelingt. Wenn aber irgendjemand sagt, Intel ist eine riskante Wette auf die Zukunft oder TSMC hier in Dresden sei eine riskante Wette auf die Zukunft, der hat sich Rapidus noch nicht angeschaut. Rapidus ist tatsächlich dieses High-Risk-High-Gain. Wenn es gelingt, sind sie wieder komplett vorn dabei, aber es frisst natürlich jede Menge Geld, Steuerzahlergeld. Ne? Und wie gesagt, diese 65 Milliarden sind jetzt eine weitere Spritze, die sind geplant bis 2030, aber da gab es nach meinem Verständnis viel weniger Diskussion darum, als hier um die Verwendung von 4 Milliarden freigewordenen Intel-Geldern.
Ja, absolut spannend. Da müssen wir gucken, was dabei rauskommt, wenn es einen neuen Haushalt gibt. Ebenfalls subventionieren will Südkorea seine Halbleiterindustrie mit einem eigenen Chips Act. Hintergrund ist hier vor allem die Angst, dass China seine Preise senkt und Südkorea nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Wie schätzt du den Chips Act von Südkorea ein?
Ja, es ist letztens auch Geopolitik. Ne? Die sind verzahnt mit der globalen Wertschöpfungskette und ist jetzt die Frage unter Trump, was passiert jetzt? Wird es weiter entflochten? Wie gut könnt ihr noch mit den USA Geschäft machen? Vielleicht auch mit China weiter oder auch nicht? Passt dort mit rein. Ein interessanter Aspekt, die wollen dort Arbeitszeitgesetze lockern und eine Arbeit auch über 52 Stunden hinaus ermöglichen für besondere Mitarbeiter. Ich glaube, besonders im F&E-Bereich. Das ist eine ganz spannende Diskussion vor dem Hintergrund eines Fachkräftebedarfs, der überall in der Halbleiterei besteht und wie man damit umgeht. Dort eben eine Lockerung der Arbeitszeitgesetze. Wäre spannend, ob man so eine Diskussion auch in Deutschland mal führen könnte. Wir arbeiten einfach wieder 45 Stunden. Ich sehe schon den Aufschrei.
Ich wollte gerade sagen, damit machst du dir richtig Freunde.
Genau, ja, aber insgesamt zeigt es natürlich, dass die auch absolut auf das Pferd Mikroelektronik setzen und Chipproduktion und das als elementar betrachten für ihre gesamte Volkswirtschaft.
Und selbst Vietnam will mitspielen. Die wollen ebenfalls Teil der Halbleiterkette werden. Coherent, Amkor und Intel sind schon in Vietnam tätig. Ich glaube, Foundry, Lam Research und Nvidia haben Interesse und waren vor Ort. Die kommen sicherlich als nächstes mit ins Spiel. Oder mal gucken, wie schätzt du das ein?
Ja, das positioniert sich Vietnam wie viele andere oder einige andere Länder, die um China ringsherum sind, dergestalt, dass sie sagen, kommt doch zu uns, wenn China zu riskant ist, kommt zu uns, macht da was. Ihr könnt von hier aus dann auch nach China beliefern, vielleicht auch andere Teile beliefern. Sehen wir auf den Philippinen, sehen wir in Malaysia. Und Vietnam macht das eben auch, versucht ganz bewusst Teile der Wertschöpfungskette zu sich zu ziehen. Werde ich als Teil dieses US-China-Handelskrieges oder dieser geopolitischen Auseinandersetzung, aber die sind da tatsächlich auf einem guten Weg. Wir haben ja auch ab und zu mal vietnamesische Delegationen zu Gast, die dann berichten, was dort so passiert. Und denke schon, dass da die Zusammenarbeit sich verstärkt. Insgesamt wächst die Industrie ja weiter. Gibt es also, selbst ohne diese Verschärfung, gäbe es für die Chancen mit der Verschärfung noch mehr. Bleibt spannend, weil wir ja besonders hier aus dem Osten Deutschlands immer noch ein paar gute Beziehungen haben in Richtung Vietnam.
Ja, das stimmt. Und damit endet unser kleines Semicon-Special und der Blick auf die wichtigsten News der Halbleiterbranche, die wir rund um die Semicon Europa aufgeschnappt haben. Ich danke euch oder wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis bald. Die nächste Folge erscheint schon am kommenden Freitag. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert bzw. folgt auch unserem Podcast, empfehlt ihn gern weiter oder lasst uns beim Podcast-Anbieter eurer Wahl gern eine positive Bewertung da. Kritik lieber an redaktion@silicon-saxony.de. Die werden wir gerne beachten. Und ja, wir freuen uns außerdem auf euren Themeninput. Wenn ihr News findet, die ihr gerne besprochen haben wollt, dann schickt uns die ebenfalls an redaktion@silicon-saxony.de. Und damit sagen wir beide jetzt einfach mal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön und dann bis bald.
Bis bald.